Immer dieser Stress am Sonntag, wieso habe ich kein Bild?
Irgendwelche letzten Worte, bevor es losgeht?
Letzten Worte? Nö.
Ist ja langweilig. Ist ja langweilig.
Irgendwas zu sagen?
Ich habe immer was zu sagen. Ob es was zur Sache tut, ist die nächste Frage. Das weißt du doch.
Zum Grünengelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya. Schütze,
habe ich mich... Bitte?
Jetzt hat sie auch noch reingekosselt. Ich habe gesagt, hallo Kaya.
Ja, natürlich quassel ich da rein. Das ist mein Job in diesem Podcast. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob wir beim letzten Mal Andrea erwähnt haben, die eine Tasse gekauft hat.
Du hast
Wenn ja, ist
eine Andrea erwähnt, aber ich weiß nicht, welche das war.
Das ist ja völlig egal, weil wir haben nämlich noch eine Andrea, die eine Tasse gekauft hat. Deswegen war die Frage eigentlich eher so, und dann streiche ich das hier mal durch, dann ist das auf meiner Liste nämlich erledigt. Hallo Sabrina übrigens, genau. Entschuldigung, ich bin heute noch nicht so wirklich bei der Sache.
Das wird eine spaßige Folge, mal wieder, ich merke schon.
Macht doch nichts. Ist das nicht der Job, den wir hier zu regeln haben? Also, wir machen heute Episode 6, Kapitel 7. Richtig?
Ja, richtig.
Okay. Muss mal gerade gucken. Ich bin irgendwie unterlagentechnisch noch in der letzten Woche versagt, im letzten Kapitel versagt. Da geht's los. So, Sabrina, dieses Kapitel heißt Flächenbrand. Dazu kommen wir, glaube ich, ganz am Schluss nochmal.
Ja, würde ich eher sagen, ja.
Ja. Und wir starten mit Long Time Not Seen Prinzessin Miriamel. Und zwar, ja?
Ja, mach erstmal noch.
Lange nicht gesehen seit Kapitel 4, eine Schale Kalamintee. Und es geht halt quasi genau zeitgleich, quasi chronologisch direkt weiter, da wo wir sie verlassen haben, nämlich Nachdem sie ja von Graf Streaf gefangen gehalten worden war, hat er sie ja aus irgendwelchen Gründen völlig überraschend dann doch wieder freigelassen. Und zusammen mit Bruder Kadrach und Lenti, ich habe ein Messer und einem weiteren Diener zusammen in ein Boot nach Nabban gesetzt. Soweit so gut, ja?
Mhm. Ich bin auch etwas versöhnt, dass der Diener auch keinen Namen gekriegt hat. Der darf auch noch losbleiben. Der Gerechtigkeit willen, wenn schon die namenlose Dienstmagd letztens gestorben ist, also von daher.
Ach so. Okay, aber der Diener stirbt jetzt nicht, oder? Habe ich da jetzt was wieder vergessen oder übersehen?
Nein. Aber der hatte wesentlich mehr zu tun und hat auch keinen Namen gekriegt.
Okay.
So, vorab von meiner Seite. Ich habe hier nämlich noch zwei Theorien stehen, wer denn eigentlich dieser fromme Mann ist, dem die beiden jetzt ausgeliefert werden. Also dieses Freilassen finde ich ein bisschen relativ.
Also ja, ist vielleicht
die noch nicht.
Falscher Ausdruck. Also die werden nach Nabban gebracht und sollen da jemandem ausgeliefert werden. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Zumindest hatte er da irgendwie eine Übereinkunft mit diesem frommen Mann, von dem wir noch nicht weiter wissen. Und da hatte ich Theorien dazu. Zum einen ein gewisser Herr, der namentlich nicht genannt werden möchte, der überlegt hat, ob, wie war das, dass da Iskrim nur irgendwie die Finger mit im Spiel hat.
Was meinst du jetzt mit ein gewisser Herr, der da namentlich nicht näher genannt werden will?
Die Quelle, die hier rumspekuliert.
Hä?
Mein Mann.
Mein Gott, Sabrina. Der Kaffee ist heute noch nicht stark in mir. Es ist zwar schon 14 Uhr durch, aber ich habe irgendwie heute eine lange Leitung. Okay, wie gesagt, es könnte eine spaßige Folge werden. Okay, wer spekuliert da jetzt was?
Also er spekuliert, wer dieser fromme Mann sein könnte und denkt, dass da Iskrim nur die Finger mit im Spiel haben könnte und denkt aber auf jeden Fall, dass derjenige eigentlich eher auf der Seite der Guten ist. Könnte ja auch irgendjemand gewesen sein, dieser Kontakt, der auf eher Seite von Benigaris ist. Und unsere liebe Miriam hat spekuliert, ob das irgendjemand oder ob Camaris etwas damit zu tun haben könnte.
Miriam auf dem Discord-Server.
Ja, genau.
Bei Miriam war ich jetzt gerade bei Miriam und ich denke, ich sag's ja, ich bin heute nicht so 110%ig auf der Höhe. Okay, also Iskrim nur steht im Raum und wer noch? Benigaris?
Kamaris.
Kamaris? Ah ja, okay.
Dann musst du Miriam fragen, wie sie darauf kommt. Aber wir erfahren, wir werden, ich musste das jetzt anbringen, weil die Auflösung kriegen wir ja dann.
Ja, ich wusste es ja. Ich brauche ja nicht groß drüber spekulieren. Okay. So, also. Wir sind irgendwo im Meer zwischen Ansis Pelipe, aka Perdruin. Also nein, falsch. Ansis Perdruin. Mein Gott. Ansis Pelipe ist die Hauptstadt der Insel oder des Inselreiches Perdruin. Und Insel sagt alles. Wenn man da weg will, braucht man ein Boot. Und mit dem Boot über diese Bucht hinüber aufs Festland in Richtung der Stadt Nabban, die im Königreich Nabban liegt. Das finde ich immer sehr verwirrend. Wenn von Nabban die Rede ist, muss man immer erst überlegen, meinen die jetzt Land Nabban oder meinen die jetzt Stadt Nabban? Aber ja, so.
Erst mal Land.
Erstmal Land, genau.
Ich finde, die ersten paar Sätze sagen uns gleich schon mal, wie die Stimmung ist, nämlich ziemlich düster und ziemlich schlecht gelaunt. Und Miriam kocht quasi.
Ja, und kochen finde ich noch sehr untertrieben.
Sie ist auf jeden Fall sauer und besonders sauer auf Kadrach, weil ja irgendwie alles, sie die komplette Schuld eigentlich auf ihn projiziert. Wo ich mir denke, ja, okay, wessen Idee war das denn überhaupt, Naglimund zu verlassen? Also da kann ja Kadrach nur auch nichts dafür.
Ja, und wir hatten uns ja vorher schon darüber unterhalten, dass er ja aus irgendeinem Grund ja tatsächlich doch sehr loyal zu Miriamel ist. Und er hätte sie ja längst irgendwo allein stehen lassen können. Dafür hat Miriamel aber auch eine Ausrede, so nach dem Motto, na, er wird mich wahrscheinlich gleich wieder an den Nächsten verkaufen, damit er sich wieder was zu trinken kaufen kann.
Naja, aber, das an den Nächsten verkaufen hat er jetzt erst Rehaf gemacht.
Ja, aber wer hat da denn mit Graf Striaf diesen Handel abgeschlossen? Das weiß Miriamel ja auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie verdächtigt ja Kadrach, dass der hinter ihrem Rücken da irgendwie... Weil sie war ja auch alleine gefangen gehalten. Und sie hat auch überhaupt keine Ahnung, wo Kadrach in der Zeit gewesen ist. Der ist jetzt am Strand wieder aufgetaucht, wie Kai aus der Kiste. Und ist mit ins Boot. Und Miriamel hält ihn halt für denjenigen, der sie da auf gut Deutsch verschachert hat. Und dem es eigentlich nur darum geht, aus dieser Beziehung und aus dem Wissen, dass sie die Prinzessin ist, möglichst viel rauszuschlagen. So sieht sie das jedenfalls im Moment. Mhm. Korrekt?
Ja.
Und dann natürlich wieder dieses Übliche mit dem zweiten Namen, weil Graf Striaf kannte ja auch Kadrachs anderen Namen, Padraig. Und irgendwie ist ihr das alles nicht geheuer. Und nicht geheuer und sie ist halt stinkend sauer.
Ja, auf das mit dem Namen geht ja Kadrach nicht wirklich ein. Das versucht immer wieder irgendwo runterzuspielen. Was jetzt nicht unbedingt zu Miramets Laune beiträgt, die ihn dann irgendwann weil sie anscheinend irgendein Ventil braucht, aus dem Boot schubst.
Finde ich aber durchaus beachtenswert.
Ja, aber bringen tut's halt auch nichts, ne? Lenti ist auch nicht so begeistert, weil der ist eigentlich, wird dafür bezahlt, dass er beide abliefern soll. Also braucht er auch Kadrach wieder irgendwo und muss ihn wieder aus dem Wasser fischen. Mit so einer Mönchskutte schwimmt sich's, glaube ich, auch nicht allzu gut. Aber irgendwie fischen sie ihn ja dann doch wieder aus dem Wasser raus. Mhm. Und Kadrach hat aber auch das Gefühl gehabt, er war da nicht alleine im Wasser. Da scheint noch irgendwas gewesen zu sein.
Ja.
Und auch, glaube, nachdem sie ihn rausgezogen haben, hatte auch Miriam, glaube ich, das Gefühl gehabt, sie sieht irgendwas im Wasser.
Ja, und nachher, bevor sie dann anlanden, nochmal, da kommen wir dann nochmal drauf, ne? Genau. Ja, ist jedenfalls eine etwas größere Aktion, Kadrach da wieder ins Boot zu holen. Zum einen, weil das ja nun auch ein relativ kräftiger Mann ist. Der schlägt auch wohl wild um sich. Der eine Diener, der Namenlose, rudert wohl weiter, während Lenti versucht, ihn da aus dem Wasser zu ziehen, was wohl dazu führt, dass das Boot sich so im Kreis dreht, dass sie also noch in der Nähe von Kadrach bleiben. Und also irgendwie ist es alles hoffnungslos chaotisch.
Ich hatte ganz kurz den Verdacht, dass die beiden das irgendwie, dass das irgendwie so eine Art Ablenkungsmanöver ist, aber das war es ja dann doch nicht.
Ein Ablenkungsmanöver von wem, wovon?
Von Kadrach und Miriamel, dass die sich irgendwie, was weiß ich, gegen Lenti und diesen Diener behaupten, aber da habe ich mich dann doch geirrt.
Ja, wo hätten die sich dann auch absprechen sollen? Die haben sich ja dann auch erst in dem Boot wieder getroffen, ne? Wäre ja auch ein bisschen schwierig geworden, oder?
Ja.
Ja, stellt sich aber tatsächlich auch wohl raus, dass Kadrach einen ziemlich prall gefüllten Geldbeutel mit sich herumträgt, dass Miriamel wieder in ihrer Annahme bestärkt, so nach dem Motto, der hat mich verraten, der hat Geld dafür gekriegt. Dass es natürlich auch einen anderen Grund haben könnte, kommt ihr gar nicht in den Sinn. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Kadrach das Geld von Strehav gekriegt hat, damit Miriamel und er weiterreisen können. Ich kann es nicht. Also wäre auch eine Theorie, das zu erklären. Oder was siehst du da? Oder wie erklärst du dir das?
Also ich kann Miriamels Gedankengang da schon eher nachvollziehen, dass sie sagt, okay, er hat mich schon wieder verraten. Also von daher, ja, es ist schwierig zu erklären, dass er jetzt auf einmal wieder so viel Geld hat.
Genau, also der Gedankengang von Miriamel ist klar, aber es ist nicht die einzige mögliche Erklärung, um es mal so.
Ja, aber das wirkt so oder so dann mehr nach Ausrede. Und man darf nicht vergessen, sie ist halt trotz allem ja in einem ähnlichen Alter wie Simon, sie ist halt trotz allem ein Teenager.
Ja, gut, das auf jeden Fall.
Sie hat dann auch wieder so eine Stelle, wo sie an ihren Vater denkt, wo sie halt wieder so in, ja, fast so ein bisschen wieder Selbstmitleid versinkt, so was war früher, was wollte ich eigentlich, ja.
Ja, Leute, die ich kaum kenne, befördern mich von Hand zu Hand wie ein hochgeschätztes Schmuckstück. Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist Prinzessin. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Hat ja ihr Vater ja auch schon vorher gemacht, als er sie verheiraten wollte. Also es hat sich nicht wirklich viel geändert.
Ja, und sie fragt sich dann tatsächlich, was denn passieren muss, damit sich irgendwas ändert. Und irgendwie kommt sie zu dem Schluss, dass dazu erstmal ihr Vater anders werden müsste. Und das erscheint
ihr ein schwieriges Thema.
Das erscheint ihr auch als sehr unwahrscheinlich, genau.
Ja, und vor allen Dingen in der Situation, dass sie ja jetzt ihrem Vater eigentlich die Schuld gibt, dass er ihren Onkel getötet hat. Also da müsste sich ja schon wirklich viel ändern. Auf jeden Fall kommen sie ja dann irgendwann am Strand an und da sieht sie auch wieder irgendwas durchs Wasser huschen und Lenti ist der Meinung, dass es eben diese Kilpa sind, von denen wir ja schon mal geredet hatten. Und der sagt eigentlich, naja, es waren früher mal Tiefseewesen, aber die scheinen jetzt dann doch öfters mal irgendwelche Schiffe auch näher am Land zu belästigen. Das scheint gar nicht mehr so ungewöhnlich zu sein.
Es ist ja nun auch tatsächlich kein großes Schiff. Es ist ja eigentlich eher nur so ein kleines Ruderboot, wo die da jetzt drin sitzen. Das muss man ja vielleicht auch mal noch im Hinterkopf beachten oder bedenken. Dass es also nicht irgendwie großes Schiff ist wie die, wie hieß es, Juwel von Emmetin, das Schiff von Herzog Leobardes mit Seewächterin und allem drum und dran, sondern eher so ein kleines Ruderboot. So eine Nussschale quasi.
Ja, das ist gleich gekentert. Es hat mich eh etwas gewundert, dass er seine kostbare Ware in so einem kleinen Bötchen befördern lässt. Also muss es wirklich schon sehr geheim sein.
Wobei die Entfernung zwischen Perdruin und Nabban ja anscheinend nicht so besonders groß ist. Das ist ja so eine Sache von einem halben Tag. Dann sind die ja über diese Bucht drüber und landen da an.
Guter mal einen halben Tag.
Ja, ich nicht,
ich
glaub, Lenti.
Ist nicht ohne.
Ich nicht, Lenti. Lenti Avistetto macht das. Ja und kommen wir an diesem Strand an, haben da, wie gesagt, nochmal so ein Erlebnis, wo eventuell so ein Kilper da durchs Wasser huscht und treffen da jemanden, von dem wir sehr lange nichts gehört haben, aber über dessen Auftauchen ich persönlich mich immer sehr freue.
Ja, freuen, ja, wirklich überrascht hat es mich auch nicht. Das ist nämlich der gute Vater Dinivan, der jetzt da am Strand steht und die beiden in Empfang nimmt. Und Lenti und den namenlosen Bediensteten wieder zurückschickt. Die sind davon allerdings nicht so begeistert, nachdem sie jetzt diese Kilpa bemerkt haben. Aber wird ihnen ja nichts anderes übrig bleiben.
Ich finde das auch sehr intelligent gemacht. Also Pater Dinivan zeigt Lenti halt das Siegel von Graf Strehav. Das war wohl das vereinbarte Zeichen. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwas schriftlich gemacht werden muss oder dass Lenti jemanden erkennen muss. sondern Graf Streff hat ihm wohl gesagt, er wird dir das Siegel zeigen und wenn du die zwei da ablieferst, kannst du wieder nach Hause kommen, so ungefähr. Weißt ja auch nicht, ob Lenti lesen kann.
Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Ich hätte ihn jetzt nicht als jemanden eingeschätzt, der sehr, sehr viel liest. Eher im Gegenteil. Dafür hat er ein Messer.
Ja.
Lenti hat andere Qualitäten.
Ja.
Was mir dann aber auch sagt, dass Dinivan eindeutig dieser fromme Mann sein muss. Mit dem...
Oder zumindest im Auftrag desselbigen handelt, weil Dinivan ist ja nun der Sekretär von Lektor Ranessin. Ja, aber, ne, ja.
Ja, aber...
Es wird ja in dem weiteren Gespräch mit Miriamel auch sehr deutlich, dass Dinivan da auch so durchblicken lässt, so nach dem Motto, ich weiß eine Menge, ich kriege auch eine Menge mit. Ich kann halt nur nicht immer zu allen voll ehrlich sein, weil ich meine Quellen auch nicht gefährden will und ich kann auch nicht immer alles sagen, weil ich auch nicht immer alles beweisen kann. Also der scheint da sehr ein Drahtzieher im Hintergrund zu sein in der sankelanischen Eduitis.
Ja, was halt bei mir eindeutig das bestärkt, dass ich sage, okay, dann gehört er zum Bund der Schriftrolle. Weil die anderen, die wir im Bund der Schriftrolle hatten, waren nie irgendwelche Herrscher, sondern irgendwelche Leute, die doch eher aus dem Hintergrund gewirkt haben. Also siehe Morgenes, siehe Okekuk.
Bis auf denjenigen, der das Ganze begründet hat, ne?
Wer war das?
Er ist dann Fiskerne, der Fischerkönig.
Ja, gut, aber... Er hat begründet.
Entschuldigung, Korinthenkacker-Modus aus.
Nein, alles gut. Alles gut. Nee, aber alle anderen haben eigentlich immer so im Hintergrund gewirkt.
Mhm.
Also das würde...
Das auch nicht.
Ich habe ja die Theorie in den Raum gestellt, dass es entweder dieser Mann in Nabban, zu dem ja dann auch noch jemand anders will, entweder Ranessin ist oder Dinivan, wobei Dinivan halte ich für sehr, sehr logischer. Viel logischer.
Mhm. Klärt sich ja dann später auch noch, als er mit Miriamel über Kadrach spricht, ne?
Mhm.
Da klärt sich ja auch so einiges, was der aufmerksame Leser oder die aufmerksame Leserin da dann noch so zwischen den Zeilen mitbekommt, ne?
Ja. Ja, die beiden müssen auf jeden Fall, nachdem Lenti und der Bedienstete sich dann wieder verabschiedet haben, müssen sich Dinivan und Miriamel um Kadrach kümmern, weil der anscheinend so ja halb bewusstlos ist. Also in Osten Art ins Wasser geschmissen zu werden, ist kein Kinderspiel. Da sind die Leute immer sehr geschafft.
Ja, wobei das, du spielst jetzt darauf an, als Simon im Alde Horte da in, oh Gott, wie hieß der Fluss? Ihr Blut ist kalt.
In den Fluss fiel. Bleib mir dabei.
Ja. Ja. Ja, auf der Karte ist es auch nicht drauf. Aber jedenfalls in den Fluss da gefallen ist, da hat er ja auch so vor sich hingezittert. Ja, das stimmt. Andererseits muss man natürlich vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass es im Meer und dann die schwere Kutte auch anstrengend ist, da oben zu bleiben. Wir wissen nicht, inwieweit Kadrach schwimmen kann. Der hat auch vielleicht Todesängste ausgestanden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass...
Weil er anscheinend das Gefühl hat, er ist nicht alleine. Ja, es spielt wahrscheinlich alles so mit rein.
Ja, ja.
Das Meer wird sicherlich auch sehr kalt sein, weil es wird ja momentan alles kälter in Ostenart.
Mhm.
Also es wird schon alles so zusammenspielen.
Ja.
Die beiden schaffen den jedenfalls in einen Leuchtturm, den sich Dinivan da irgendwie gesichert hat als Unterkunft für die Nacht. Wo er erstmal quasi den Leuchtturmwächter rausgeschmissen hat oder rauskomplimentiert hat, dass die sich da erstmal erholen können. Sie müssen dann dafür zwar das Licht anmachen, aber ich glaube, das ist noch das kleinere Übel. Und da haben dann wenigstens Dinivan und Miriamel die Gelegenheit, sich ein bisschen zu unterhalten. Sich erst zu stärken, was zu essen, zu trinken und halt vielleicht sich über das ein oder andere noch zu unterhalten.
Ja, genau. Also da erklärt Dinivan dann, was eigentlich zum einen in der Zwischenzeit passiert ist. Also er erklärt Miriamel, dass sie ja sicherlich von Naglimund gehört hat und sagt ihr dann aber tatsächlich, es gibt Überlebende und es ist, er weiß zwar nicht, wer alles, aber auf jeden Fall Josua. Und er erklärt ja auch, warum er, also Dinivan, derjenige war, der sie auf Perdruinen von Streaf hat festhalten lassen. Weil Dinivan davon gehört hatte, dass Miriamel nach Nabban wollte und um Hilfe bei Leobardes ersuchen wollte. Weil eben in Nabban, der Vatermörder Benigaris inzwischen auf dem Thron sitzt. Was Miriamel nun wiederum sehr erstaunt.
Was wir auch noch übersehen haben, was vorher noch passiert ist, als Dinivan Kadrach hochhelfen wollte am Strand,
Ja.
ist ihm auch ein gewisser Name entfleucht. Auch er hat ihn Patrick genannt. Also wieder dieser Name.
Und in dem Gespräch auf dem Leuchtturm fragt Miriamel dann auch nochmal nach Kadrach und dann erklärt Dinivan halt, dass er Patrick unter diesem Namen Patrick vor vielen Jahren kannte und dass sie ja quasi Mitglieder desselben Ordens gewesen waren. Was
Schrägstrich
denn
bunte
für ein
Schriftrolle.
Orden?
Ja, der Bund der Schriftrolle. Ich dachte, das wäre selbsterklärend.
Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ja. Und dann erzählt Dinivan aber tatsächlich auch, dass Miriamel vielleicht sich mal darüber im Klaren sein sollte, dass Kadrach doch schon anscheinend eine Art Verantwortungsgefühl ihr gegenüber hat, weil er sie halt nicht einfach im Stich gelassen hat. Ja, ob Miriamel das jetzt unbedingt versöhnt. Und ja.
Ja, ich muss zugeben, in dem Kapitel ging mir tatsächlich Miriamel selber mal ein bisschen auf die Nerven.
Ach. Ja, ich sage ja, Miriamel ist auch so ein Charakter, da scheiden sich so ein bisschen die Geister.
Ja, also heute, also bei dem Ding habe ich mir auch komm. Also dann hat sie so eine Anwandlung, wo sie, also wo ich mir gedacht habe, ja, Mädel, an Ego mangelt es dir auch nicht. Da war sie auch sehr von sich selber eingenommen. So frei nach dem Motto, weil war das, ich bin klüger als die meisten Männer. Und man dachte, okay, und das vielleicht haben aber die ein oder anderen Männer ein bisschen Erfahrung, mehr Erfahrung als du. Es war, ja, das Kapitel war schwierig mit ihr.
Vorhin hat irgendwie jemand gesagt, man darf aber auch nicht vergessen, dass Miriam ja auch erst 16 ist,
Ja,
ne? Also,
ja.
ja, ich weiß nicht, wer das gesagt haben könnte, aber ich, ja. So,
Ja.
Dinivan erzählt dann aber auch, dass Kadrach sehr in diesem selben Orden, also wir gehen mal vom Bund der Schriftrolle aus, weil ja, das ist es. Dass Patrick halt auch sehr talentiert gewesen ist und viel erklären hatte können. Und hast du eine Idee, was Kadrach verbrochen haben könnte oder was der Grund war, dass er nicht mehr im Bund der Schriftrolle ist oder was da passiert sein könnte?
Irgendwas, also wir hatten ja schon mal so, irgendwo hatten wir schon mal Anspielungen darauf, dass ja irgendjemand in Bund der Schriftrolle sich mit irgendwas befasst hat und dann daraufhin den Bund verlassen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Jan Nauger? Damals in
Ach
Naglimund?
so, wer die Anspielungen gemacht hat.
Ja, das, also wir hatten schon mal das Gespräch über einen Hernistiri, der Mitglied war, aber dann den Bund verlassen hat. Das muss ja wohl Kadrach sein.
Bist du dir sicher?
Ja. Komm wieder
Ich
zu
werfe
diesen
jetzt
Fragen.
noch mal
Ja.
einen anderen Hernistiri in den Ring, ja?
Ja, du meinst unseren hochgeliebten Priorates.
Ja.
Nee, nein, dieses Gespräch, das habe ich glaube ich auch damals gesagt, bin ich davon ausgegangen, dass es Kadrach ist.
Ja, gut.
Dabei. Also, er hatte seine Gründe, er hat anscheinend auch mit an irgendwas rumgeforscht. Er hat an irgendwas rumgeforscht, ich weiß nicht. Und irgendwas muss er angestellt haben. Also, auch seine Alkoholsucht wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass er versucht, seinen Kopf irgendwo zu betäuben.
Gut, steile
Und.
Theorie. Nein, so steil ist die gar nicht. Ja, okay, gut. Ja, verlassen wir hier unsere
Ja, verlassen wir sie erstmal.
Leuchtturmbande, sag ich jetzt mal, und springen ins Wrann.
Es ist auch wieder so ein Kapitel, wo wir einmal komplett wieder durch gefühlt Ostenart springen. Her, hin, hin, her. Naja, bleiben eher im
Ja,
südlichen Teil.
gut, aber alles wichtige Dinge, finde ich.
Jedenfalls sind wir jetzt bei Tiermark und er hatte Besuch.
Ja, und zwar Besuch, der ihn so erschreckt hat, dass er seine zweitliebste Schale fallen gelassen hat. Ich finde die Geschichte mit den Schalen so süß.
Ja.
Ja, Tiamak sitzt in seinem Banyabaum im Wrann und sieht gerade den Dorfältesten zu, die da alle gerade in einem Flachboot davonfahren. Und in seinem Besitz befindet sich jetzt ein Heroldsstab. Und Tiamak ist ein bisschen angefressen, so nach dem Motto, naja, normalerweise gucken die mich alle doof an. der komische, verschrobene Gelehrte da, aber sobald es dann darum geht, dass man den Trockenländern vielleicht doch mal was erklären soll, dann fällt ihnen ja auf einmal ein, dass ich mit denen ja reden kann. Der kommt sich da auch ein bisschen nicht wertgeschätzt und nicht ernst genommen vor, glaube ich.
Ja, wobei das ja auch irgendwo ein bisschen verständlich ist.
Ja, ist es, auf jeden Fall. Es ist nämlich Folgendes passiert. Der eben schon erwähnte Herzog Benigaris hat nämlich die Idee gehabt, also zum einen den Zehnten, also die Steuer anzuheben, und zum anderen, dass die netten Männer aus dem Wrahn ja ruhig mal als Leibeigene in Nabbern ein bisschen arbeiten könnten. Und das gefällt den Wrahnbewohnern nun halt so mal gar nicht.
Also
was ja auch verständlich ist.
Ja, ja, natürlich. Benigaris hat schon die gleichen Anwandlungen wie Elias. Also kaum an der Macht schon mal wieder das Volk auspressen. Das macht ihn sicherlich nicht gleich zum beliebtesten Herrscher aller Zeiten.
Nein, definitiv nicht. Das Problem, was Tiamak jetzt aber hat, ist tatsächlich, dass er jetzt natürlich da steht und sagt, so, was soll ich jetzt machen? Morgannis Botschaft, an die kann er sich erinnern. Also, dass Morgannis sich lange nicht melden würde können. Er hat aber auch von all den anderen Leuten aus dem Bund der Schriftrolle nichts gehört. Also auch von Okekuk nichts.
Von Geloe nicht.
Von Geloe nicht, genau.
Von seinem Mann.
Wobei Geloe ist nicht im Bund der Schriftrolle, ne? Das hatten wir schon. Aber
ja, das hast du ja auch behauptet, ja.
Sie ist ja auch mit in diesem Kreis der Weisen, wie auch immer. Ne?
Ja.
Und Tiamak fragt sich nun halt, was er auch tatsächlich mit diesem Pergament machen sollte, was er denn da nun hat. Und nachdem da die Rede von war, habe ich tatsächlich meinen Drachenbeinthron genommen und Kram, und sich dieses olle Gedicht wiederfinde, habe dann die Seite umgeblättert und gedacht, toll, da steht's nochmal. Ich hätte gar nicht suchen müssen.
Ja, ich habe leider wieder die gleiche schlechte Übersetzung.
Inwiefern?
Also, da hatten wir bei diesem Gedicht hatten wir das Thema mit dem, dem Prinzen zur Hand und du hattest irgendwie das mit dieser zur rechten oder in der rechten Hand oder wie war das?
Und sind Schwert, Ruf und Mann der prinzlichen in prinzlicher Rechter, dann werden auch frei lang gefangene Geschlechter. Genau so.
Ja, da hatte ich eine etwas andere Version. Wobei mich das gewundert hat, weil er hat ja trotzdem, glaube ich, Morgannis geschrieben und keine Antwort erhalten, wo ich mir gedacht habe, wo sind denn dann aber bitte seine Briefe gelandet? Hat die Pyrates abgefangen?
Hat ja auch welche wiedergekriegt, ne? Da kann ich mich dran erinnern, aber nicht alle. Keine Ahnung, wie das war. Moment. Die Vögel, die er zu Dr. Morgannis geschickt hatte, waren wieder da.
Ja, die Vögel. Aber mit oder ohne seine Nachricht.
Ach so, ja, okay.
Also so hatte ich es verstanden.
Mhm, mhm. Ja, Tiamak steht da jedenfalls und weiß im Moment so gar nicht, was er denn jetzt nun tun soll. Soll er sich jetzt aufmachen nach Nabbern? Soll er jetzt nach weiter auf Morgannis warten? Dies, das?
Wobei er ja vorher schon überlegt hatte, ob er sich nach Nabbern begibt, zu seinem Freund in Nabbern und den um Rat fragen wollte. Und ich finde, die beiden Sachen würden sich ja wunderbar ergänzen. Also sehe ich gerade sein Problem nicht so ganz. Und dann denke ich, ja, dann pack halt deine Sachen und mach dich erstmal auf den Weg. Vielleicht ergibt sich das dann so. Und das ist ja dann auch irgendwann der Schluss, zu dem er anscheinend selber kommt, dass er sich halt doch irgendwo aufmachen muss. Also ich meine, gerade wenn die Ältesten ihn geschickt hat, kann er ja schlecht in seinem Banyabaum sitzen bleiben. Dafür muss er aber halt jetzt erstmal seine Vögel freilassen. Das macht er zwar auch nicht gern, weil er sagt, naja, dann muss er sie wieder neu trainieren oder wieder neue fangen. Aber verhungern lassen will er sie ja auch nicht.
Genau.
Überlegt da, glaube ich, an der Stelle auch noch überhaupt über dieses Pergament, das er da gefunden hat, das ja anscheinend ein Teil von dem Manuskript von Nisses ist, ob er das mitnehmen soll oder ob er es eben da lassen soll.
Ja, aber wenn er nun schon Hilfe in Nabbern sucht, dann wäre es ja auch sinnvoll, dieses Pergament mal den Leuten zu zeigen, die ja vielleicht was mit anfangen können, ne?
Ja, vor allen Dingen halte ich das auch für irgendwo fahrlässig, das dann unbewacht zurückzulassen, ja, wenn er es für so wichtig hält.
Zu dem Schluss kommt Tiamak dann aber auch. Also er fängt an zu packen, wickelt dieses Pergament in Ölhaut, weil im Wrahn ist es feucht und nass und überhaupt. Macht sich dann auf nach oben zu seinem Taubenschlag, will die Tauben rauslassen und den Käfigeingang da verkeilen, weil der wohl nur nach innen geht. Sprich, wenn die Vögel danach da reingehen, würden sie da drin verhungern, weil sie nicht wieder rauskommen. Und findet dann tatsächlich in diesem Taubenschlag den armen Tintenfleck. einen von seinen Vögeln. Ich glaube, er hat Tauben, richtig? Habe ich das richtig? Ja, ne?
Ja, hatte ich auch. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass wir da diesmal keine Sperlinge haben, sondern halt die gewöhnlichen, in Anführungszeichen, Brieftauben. Ja, wahrscheinlich ist beides irgendwo. Ja. Den armen Tintenfleck scheint aber irgendwas angefallen zu haben und er hat sich dann zwar noch bis zu Tiamat retten können, aber dann nicht weiter überlebt.
Das ist eine letzte der liegt Nacht. Da tot in diesem Taubenschlag und ich finde auch die Vrangötter immer so süß, ne? Also Tiamat beschließt dann tatsächlich, nachdem er seine anderen Vögel auch alle freigelassen hat, das Pergament, was Tintenfleck mitgebracht hat, sich nachher in Ruhe zum Gemüt zu führen, aber vorher erstmal den armen Tintenfleck zu bestatten. Und also das Gebet für Tintenflecks Seele an sie, die darauf wartet, alles wieder zu sich zu nehmen. Ich mag die Vrangötter irgendwie auch. Und ich fand auch dieses Zitat da kurz vorher so ganz süß. Warte mal, wo war das denn? Genau, als er die Gelbwurz zum Ziehen, in Klammern in seinen Tee, hineinschüttete, versuchte der kleine Gelehrte, sich an das Gebet für sichere Reisen zu entsinnen, das man an ihn, der stets auf Sandtritt, richten musste. Aber ihm fiel nur das verborgene Fischeverstecken-Zeigen-Gebet ein, das nicht so recht passte. Selbst wenn er nicht mehr so recht an die Götter seines Volkes glaubte, konnte ein Gebet nie schaden. Allerdings sollte man dann aber auch schon das Richtige nehmen. Ich fand das sehr süß. Ja, Tintenfleck wird also auf einer kleinen Sandbank hinter Tiamats Banyabaum verbrannt. Und dann führt sich Tiamat dieses Pergament zu Gemüte, das Tintenfleck da mitgebracht hat. Und dadurch werden die Probleme von Tiamat aber nicht wirklich kleiner.
Naja.
Was? Du schüttelst dein weises Haupt?
Mein Haupt ist definitiv nicht weise. Nein, ich verstehe sein Problem nicht. Also er wird ja mit der Nachricht, er erkennt die Handschrift als die von seinem Bekannten in Naban, was ja, gehe ich mal davon aus, Dinivan sein müsste.
Ja, denke ich auch. Mhm.
Allerdings hat das Ding keine Unterschrift.
Doch, eine Schriftrolle.
Ja, aber er sagt ja selber, aber unerklärlicherweise fehlte die Unterschrift.
Mhm.
Also, wo ich ein bisschen skeptisch bin, weil nicht, dass ihm irgendjemand anders eine Nachricht geschickt hat, aber wer sollte es dann gewesen sein?
Mhm.
Ja, jedenfalls besagte die Nachricht so viel, dass er sich nach Gwanitupul begeben soll. Und wenn ich mir jetzt die Karte anschaue, dann liegt es doch sowieso auf halbem Weg nach Naban.
Also, ja, das Problem in Anführungszeichen ist aber, dass er in Gwanitupul an diesem Ort, über den sie gesprochen haben, auf weitere Nachricht warten soll. Das heißt, er kann dann nicht weiter nach Naban, sondern steckt erstmal in Gwanitupul fest.
Wenn seine Ältesten wüssten, wie lange er überhaupt nach Naban und zurück braucht, um das alles auszuhandeln. Ich bitte dich, ich glaube, der macht da aus einer Mücke einen Elefanten.
Wobei die Variante oder die Frage halt auch tatsächlich ist, ob er nach Naban über Land oder über See geht, ne? Oder fährt oder gelangt oder wie auch immer.
Ich weiß ja nicht, in welchem Bereich vom Bran er ist, aber gefühlt ist es für mich trotzdem irgendwo auf dem Weg.
Ja,
mhm. Also selbst wenn du sagst, über See wäre es ja auch irgendwo. Also ich finde, er macht sich da Gedanken, wo er sich eigentlich keine machen bräuchte.
Okay.
Weil ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher bin, ist jetzt Tiamat im Bund der Schriftrolle oder nicht? Weil da war irgendwo so ein Satz, dass er quasi Zutritt zu dieser großartigen Gemeinschaft gefunden hatte. Also durch Morgannis. Was für mich immer so klingt, als wäre er doch Teil des Bundes der Schriftrolle.
Hat er einen Federkiel-Anhänger?
Das weiß ich nicht.
Da wurde noch nicht von geredet, oder? Also gehen wir mal davon aus, dass nicht. Und dann ist er auch noch nicht im Bund der Schriftrolle.
Kann aber auch sein, dass er einen hat. Wir wissen es ja nicht.
Ich weiß es. Aber gut. Entschuldigung.
Ja, aber ich glaube, so wirklich entschieden hat er sich noch nicht, als wir ihn verlassen haben, oder? Oder wenn wir ihn jetzt verlassen.
Nee,
hat also er nicht. Also noch ein bisschen.
Ja.
Und wir verlassen ihn jetzt da, beim Grübeln. Und sind wieder zurück bei Miriamel.
Mhm. Das ist aber auch nur so ein kurzes Intermezzo, ne?
Aber ich glaube, das war das erste Mal in dem Buch, dass wir Tiamat besucht haben.
Ja, das ist durchaus richtig. Nein, ich meine jetzt eigentlich, dass wir jetzt wieder bei Miriamel sind, ist nur so ein kurzes Intermezzo, weil das ist jetzt so ein bisschen, wo sie so berichten, dass Kadrach wohl vor ihnen herreitet und auch nicht mit ihnen reden will. Und Ninivan erklärt halt so ein paar Sachen über Kadrach, ja.
Das war so ein bisschen der Abschnitt, wo ich mir gedacht habe, naja, hätte es den jetzt unbedingt gebraucht?
Ja.
Aber ja, wir wissen auf jeden Fall, dass Kadrach schon mal nicht auf Patrick reagiert und Verräter möchte er jetzt auch nicht unbedingt genannt werden. Und er hat da halt ein kleines Namensproblem.
Ja, aber also, viel mehr passiert da in diesem Abschnitt nicht. Ne? Es ist halt wirklich so ein, wo ich denke, ja, gut, braucht's den jetzt? Nee, aber okay. Halt,
wir wissen jetzt, dass Kadrach eingeschnappt ist, auch weil Miriamel ihn als Verräter bezeichnet hat. Das sieht er offensichtlich nicht so. Und ich glaube, Miriamel hat noch so eine kurze Anwandlung, dass die einzige Zeit in ihrem Leben gefühlt, wo sie sich richtig wohl und frei gefühlt hat, die war, die sie mit Simon und Binabik verbracht hat. Also die beiden vermisst sie wohl. Aber ansonsten passiert da nicht so wirklich viel.
Ja.
Was uns wieder zurück nach Perdruin bringt. Jemand anders, den wir schon vermisst habe.
Den du vermisst hast.
Ja, immer. Unser bärbeißiger Iskrimur. Der ist anscheinend jetzt schon 2 Wochen lang irgendwo in Ansis Pelipe rumgestapft und hat versucht, Miriamel zu finden, aber muss feststellen, dass sie sehr schnell nach ihrer Ankunft spurlos verschwunden ist, zusammen mit ihrem Begleiter.
Ja.
Also egal, wo er rumfragt, er kommt zu keinem Ergebnis.
Das ist so der eine Tiefschlag und der andere ist tatsächlich, dass sich die Nachricht auch bis nach Ansis Pelipe rumgesprochen hat, dass Naglimund gefallen ist und dass es da anscheinend keine Überlebenden gab. Und Iskrimur geht jetzt natürlich erstmal davon aus, dass seine Frau und auch sein Sohn tot sind. Also ja, ich fand
die Reihenfolge ein bisschen süß. Also wirklich so, ja, seine geliebte Gudrun und sein Sohn und die anderen.
Ja, Iskrimur hängt an seiner Frau.
Ja, das merkt man.
Also die beiden, das ist, ich finde es auch niedlich. Ich stelle mir die tatsächlich manchmal so ein bisschen vor wie Majestix und wie heißt die Frau?
Oh.
Gute Miene.
Ja, genau.
So vom also Gudrun stelle ich mir so vom Habitat her so auch so vor, so rundlich und so, ne? Majestix, gut, okay, rothaarig ist Iskrim nur noch nicht, aber so ein bisschen was von Wikinger hat er auch.
Ein schönes Bild.
Ja, ne? Finde ich auch.
Ja. Ja, bleibt ihm aber nichts anderes übrig. Also er versucht ja trotzdem weiterhin Miriamel zu finden. Aber irgendwo hat er jetzt, glaube ich, so einen Durchhänger, wo er sich irgendwie die übelste Schenke ausgesucht hat, wo er sich gerade betrinkt.
Wobei die Auswahl an üblen Schenken in Ansis Pelipe, glaube ich, auch relativ groß ist. Ja, und da hat er dann eine Begegnung der dritten Art. Da trifft ihn nämlich jemand und guckt ihn an, so nach dem Motto, bist du der Mönch, der hier überall nach dem anderen Mönch und dem Knaben gefragt hat?
Frag mich gerade, wer da denn die Begegnung der dritten Art hat.
Wahrscheinlich. Ja, gut, das kommt dann jetzt, weil Iskrimur ist natürlich erstmal stinkesauer und sagt, wer will das wissen und wieso willst du, ja, ich soll dich zu meinem Gebieter bringen. Und Iskrimur haut ihm wohl einfach voll ein auf die Fresse, so ohne groß nachzudenken. Denkt dann aber nach und sagt dann, ach so, ja, du kannst mich übrigens dann mal zu deinem Gebieter bringen.
Wir wissen natürlich, wer das... Ich musste sehr lachen an der Stelle, ja. Wir wissen natürlich auch, wer dieser Mann ist, der vor ihm steht, weil er hat ein Messer.
Er hat ein Messer, genau. Das genau. Ist auch so ein Running Gag in diesem Buch. Also Avistetto ist, ja.
Ich habe mir dann nur gedacht, naja, okay, also auf jeden Fall haben es die zwei wohl heil wieder zurückgeschafft, auch. Trotz Kilper etc. Aber ich kann mir das wunderbar vorstellen, wie da Lenti so wie so ein Baum einfach umfällt.
Ja, vor allem, weil das auch so völlig unerwartet ist. Und ich glaube, bei Iskrimur ist das einfach auch nur so dieser eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und der ihm gleichzeitig auch ein lohnenswertes Ziel für seine Aggression bietet. So nach dem Motto, ey, weißt du was, komm hier nicht blöd. Bong. Und dann denkt Iskrimur nach und denkt, ach so, dein Gebieter, vielleicht weiß der ja was von denen, die ich suche. So, ne, also auch, lieber Herzog Iskrim, nur in Zukunft bitte erst denken, dann handeln.
Ist halt
aber da ich mein Leben auch nicht immer nach diesem Motto veranstalte, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass einem das manchmal anders geht. So. Und Iskrim nur ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er so feinfühlig und empathisch ist. Er ist ja auch eher so, hau drauf, rums.
Das ist ein Rimmersmann, das haben die, glaube ich, öfters mal.
Mach ruhig.
Schütten wir einfach mal eine Runde Bier über den armen Lenti und versuchen ihn wieder wach zu kriegen.
Genau. Und dann, sehr schön, vorhin fühlte ich mich wirklich schlecht, aber bei Aedons heiliger Hand auf einmal geht es mir viel besser. Also Iskrim nur sieht er dann auch wieder irgendwo so ein Licht am Ende des Tunnels, so nach dem Motto, irgendwie hat es was gebracht, dass ich hier so rumgefragt habe, weil irgendwessen Aufmerksamkeit hat es erregt. Gucken wir mal, was jetzt weiter passiert. Man darf gespannt sein.
Dezent und unterschwellig ist anders.
Subtil ist anders. Subtilität ist nicht die Stärke der Rimmersmänner. Ich glaube, das hat noch keiner hingekriegt. Ja.
Ja, es war auch nur ein kurzes Intermezzo, aber gibt wenigstens ein bisschen was her.
Vor allen Dingen Amüsement, finde ich.
Ja.
Ist ja auch mal was.
Wir springen auf jeden Fall wieder zu Miriamel.
Ich komme mir vor wie ein Jojo. Bang, 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 bang. Entschuldigung. Oh, nach müde kommt blöd und nach blöd kommt albern.
Ja. Machen wir die meisten Podcast-Folgen in dem Zustand?
Alle, oder? Ich dachte, das ist Grundvoraussetzung, damit man einen Podcast machen kann.
Siehst du? Ja, sie sind auf jeden Fall immer noch unterwegs und sind jetzt bei der nächsten Stadt. Ich glaube, die oder kurz vor der nächsten Stadt. Und Miriamel hat so Anwandlungen, wo sie die Bauern beobachtet und sagt, naja, die haben doch eigentlich ein ganz schönes Leben, so ruhig und glücklich. Und die Nivan der Meinung ist, naja, wenn du nicht gerade überlegen musst, wo du dein nächstes Essen überhaupt herkriegst und wenn die Ernte schlecht ist, ob du einmal verhungern bist, aber ansonsten ist es bestimmt ruhig und glücklich. Also ich hoffe ja ein bisschen, dass Miriamel davon ein bisschen was mitnimmt und sie irgendwann vielleicht mal zu einer besseren Herrscherin macht. Naja, noch steht sie ja in der Thronfolge nach, Elias.
Jupp. Das ist so. Unbenommen. Ja, wir erreichen Granis Sacrana. Das ist wohl, ja, auf dem Weg von dieser Anlandestelle da nach Nabban irgendwo die Zwischenstation, wo sie jetzt die zweite Nacht verbringen müssen, bevor sie dann nach Nabban kommen. Und finden Granis Sacrana vor mit verschlossenen Stadttoren. Und hier soll wohl niemand rein. Und die Nivan ist da wohl nicht so besonders begeistert drüber.
Kurze Frage, Zwischenfrage nochmal von mich zur Klarstellung. Da stehen benividrinische Wachsoldaten. Mhm. Die Benividriner sind das aktuelle von...
Ja. Nein, ja, ne? Warte. Dröseln wir das nochmal gerade auf. Ich habe den Stammbaum... Ich habe ja schon Stammbäume gemalt. Das ist ja schon... Nee, das habe ich ja irgendwann für eine andere Episode schon mal gemacht.
Ja,
die Benividriner sind... ist das Herrscherhaus in Nabban. Und zwar waren das die Brüder Camaris und Leobardes. Das waren ja Brüder. Mhm. Und Nessalanta und Hylissa, also die Frau von Leobardes, / Mutter von Benigaris, und Hylissa, also die Mutter von Miriamel, sind aus dem Haus der Ingadarina. Nur fürs Protokoll. Und Benedrivina ist das, wird auch oft synonym verwendet, die haben als Wappenvogel den Eisvogel.
Okay.
Ne?
Falls es also, außer mir noch jemand anders vergessen hat.
Ja, das ist ja sehr gut.
Und es scheint ja eher was Ungewöhnliches zu sein, dass es quasi dann die Wachen des Königs sind, die da vor der Stadt stehen.
Ja, okay. Und die Nivan ist halt sehr ungehalten, so nach dem Motto hier, ich bin Sekretär des Lektors und Gesandter der Mutterkirche und wieso lasst ihr mich hier nicht rein? Und ist die Pest in dieser Stadt oder was soll das jetzt hier eigentlich alles? Und wir wollen hier doch nur übernachten.
Wobei, ich glaube, wenn Dinivan schlecht gelaunt ist, ist mit dem auch nicht gut Kirschen essen.
Also, nein.
Auch vorher hatte ja Miriam eine Diskussion mit ihm, wo sie dann gemeint hat, naja, das klingt aber schon irgendwie ketzerisch und er scheint da auch hin und wieder wohl mit seinem Vorgesetzten zu diskutieren. Und er sagt halt auch immer, das fand ich auch so schön, besser die Zunge des Teufels zum Argumentieren und Fragen als ein stummer Mund und ein leerer Kopf.
Ja, wir hatten das ja damals schon gemerkt, als Ranessin und Dinivan zusammen zur Beerdigung des Presbyter waren, dass Ranessin auch definitiv Dinivan sehr schätzt. Und ja, dass er auch
bei sich behalten.
Ja, genau. Er wollte ihn halt auch nicht nach Erkester auf den Hochhaus abkommandieren quasi, sondern er wollte halt, nee, Moment, der bleibt bei mir. Also das ist schon anscheinend ein sehr gutes Team, die beiden. Und ja, Ranessin, nee, nicht Ranessin, Dinivan diskutiert da halt mit den Wachen in der Stadt und versucht da rauszukriegen, was da eigentlich los ist, weil er will ja eigentlich nur in die Stadt rein, will da irgendwo schlafen und am nächsten Tag weiter. Und es stellt sich raus, Feuertänzer. Hatten wir schon mal was von Feuertänzern gehört? Ja,
von
ne?
Von Feuertänzern glaube ich nicht, aber wir hatten vorher, glaube das war, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das war, hatten wir mal so das Thema, dass auch in Nabban immer mehr so Unheilspropheten unterwegs sind, so frei nach dem Motto, das Ende ist nahe.
Mhm.
Und das scheinen ja diese Feuertänzer zu sein. Da hatten wir den schon was gehört? Ich überlege gerade, ich käme jetzt zumindest nicht auf eine passende Stelle.
Mhm. Okay, Miriamel, ist das auch neu? Die hat das auch noch nicht gehört?
Also sie dürfen auch schließlich in die Stadt. Also Dinivan setzt sich ja durch. Und dann haben ja. wir die Möglichkeit, diese Feuertänzer mal live zu erleben.
Und? Was halten wir von diesen Feuertänzern? Warum heißen die denn Feuertänzer?
Das kommt ja dann noch. Was halten wir von ihnen? Also sie wirken zum einen irgendwo wirklich so durchgeknallt und ja, wie halt so diese Verrückten, die in irgendwelchen Straßenecken stehen und sagen, ja, das Ende ist nahe, morgen geht die Welt unter. Aber sie machen das ja tatsächlich aus relativ nachvollziehbaren Gründen, weil sie reden ja dann von Ineluki und dem Sturmkönig, der wird kommen und sie alle umbringen, so auf die Art. Und das kommt mir so bekannt vor. Also sie scheinen auch so ähnlich wirre Träume wie Simon zu haben.
Mhm.
Also offensichtlich gibt es so einen Menschenschlag, der für Inilukis Einflüsterungen recht empfänglich ist. Und Feuertänzer ja wohl deswegen, weil sich die eine von denen dann später anzündet und in Rauch aufgeht.
In Flammen aufgeht, ja, genau.
Ja, das war dann, glaube ich, auch an dem Punkt, wo Dinivan alles zu bunt geworden ist und er versucht hat, da irgendwo dagegen zu halten. Aber ja, wenn du so eine Art Märtyrer vor dir hast, ist das dann noch eher schwierig. Noch zu argumentieren.
Ja, Märtyrer oder auch Fanatiker würde ich das jetzt. Ich würde das schon so ein bisschen in die Richtung Fanatiker stecken, ne? Weil ich sag mal, es ist ja schon nicht so ganz ohne, ne?
Ja, und was ich auch bemerkenswert fand, ist Katras Reaktion darauf. Also der scheint sich da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, davor gefürchtet zu haben, dass sowas passiert und sowas kommt. So als sei etwas Wichtiges und zugleich Schreckliches geschehen. Etwas, vor dem man sich so lange gefürchtet hatte, dass das Warten noch schlimmer geworden war als die Angst.
Ja. Ja. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, unser lieber guter Kadrach weiß mehr, als er so nach außen rauslässt.
Definitiv.
Ich glaube auch mehr als so manch anderer in dieser Geschichte.
Ja, weil er sich mit irgendwas beschäftigt hat, von dem er vielleicht lieber die Finger hätte lassen sollen.
Und da in dem Abschnitt, der ja der letzte in diesem Kapitel ist, erklärt sich dann auch der Titel vom Kapitel, Flächenbrand, weil sich dieses, ich nenne es jetzt mal flapsig Feuertänzertum, wohl anscheinend ausbreitet.
Deswegen haben sie ja auch diese Stadt abgeriegelt, damit sich ja nicht quasi noch mehr anstecken, in Anführungszeichen.
Genau. Oder sich noch mehr davon inspirieren, in Anführungszeichen lassen, ne? Ja, was machen wir jetzt damit? Mit diesem Kapitel?
Abschließen. Erstmal so hinnehmen, sacken lassen. Hast du noch Fragen?
Nee, hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr.
Ja, also wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass in Nabban die Stimmung auch nicht die beste ist.
Nee.
Es laufen haufenweise Unheilspropheten rum, die sich im Zweifelsfall zur Untermauerung ihrer Aussagen auch noch selbst anzünden. Auch hier werden die Steuern erhöht.
Und Menschen in die Leibeigenschaft gepresst.
Was wir bei Tiamak auch noch hatten, was die Ältesten auch beunruhigt haben, ist, dass wohl, ich weiß nicht, was diese Gans sind.
Kann ich dir sagen. Ich habe dafür sogar tatsächlich wie sagt man? Mein Gott, auf Englisch ist es Glossary Definition, also Wörterbucherklärung. Ich hatte es extra aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, dass wir auf diese Frage kommen. Moment. Ich kann sich nur noch um Stunden halten, bis ich das gefunden habe. Da muss es irgendwo gewesen sein. Unangenehme, chitingepanzerte, anscheinend vernunftbegabte Großinsekten. Also es tut mir fürchterlich leid. Ja, also Spoiler-Alarm, ganz sind gruselig. Wirklich gruselig.
Okay, die können wir dann mit auf die Liste setzen zu den Bucken und den Kilper und die kommen alle immer weiter näher an die menschlichen.
Ja, richtig.
Was alles auch ungewöhnlich ist. Die sind dann wohl auch eher auf Seiten der Nornen.
Es scheint zumindest so. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Ja, gut. Frage? Nächste Episode, ein Kapitel, richtig?
Ja.
Gut. Alles klar. Also, nächste Episode, Kapitel 8, auf Sigi Hocks Rücken.
Ja, 32 Seiten.
Ja. Ist ja überhaupt kein Ding. Ja. Die Kapitel sind in diesem Buch ja tendenziell wirklich lang. Also, das nächste sind, danach sind es über 40. Aber gut, ist ja kein Ding. Okay. Noch irgendwelche. Das war ja heute kurz und knackig. Und so verworren war es ja dann doch nicht. Wir können es natürlich jetzt noch verworren machen, aber es muss ja nicht. Wir sparen uns das lieber fürs nächste Mal auf.
Nee, nur ein bisschen Jojo spielen. Hin, her, hin. Mit Miriam. Wie gesagt, das war jetzt nicht eins ihrer Glanzkapitel.
Ja. Gut, dann weise ich an dieser Stelle bitte noch einmal auf die Leserunde von Ted. Nicht Leserunde. Lesereise von Ted Williams im Herbst hin. Termine findet ihr auf der Webseite vom Klett-Cotta Verlag. Uns erreicht ihr bei Instagram, Facebook, per E-Mail unter zgetpodcast@gmail.com und natürlich zum Spoiler und spoilerfreien Talk immer gerne auf unserem Discord-Server.
Außerdem freuen wir uns über jegliche 5-Sterne-Bewertungen, die ihr uns geben könnt.
Rezensionen, Lob, E-Mails, überschüttet uns doch mal. Nein. Braucht ihr nicht, ist alles gut. Schön zuhören und weiterhin fleißig downloaden, hilft auch schon. Okay, das dann dazu.
Dann bis zum nächsten Mal.
Dann sage ich jetzt, genau. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
hat heute nicht viel hergegeben.
Nee.
War auch ein bisschen langweilig, fand ich. Ja, das in der Geschichte passiert nicht so wirklich viel. Aber, nun ja, es ist halt kein Wunschkonzert. So, ne?
Das war trotzdem 38 Seiten, in denen nichts passiert ist.
Nichts, deswegen ja langweilig. Wenn es mal zwei Seiten lang nichts passiert, dann geht das ja. Aber wenn es 38 Seiten so nach dem Motto, es passiert nicht viel, außer dass wir rausfinden, dass Dinivan der Mann in Nabban ist.
Ja.
Und ja, gut.
Vielleicht ist deswegen auch Miriam ja diesmal so auf den Keks gegangen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich bin auch nicht so der Riesenfan von Miriam, ehrlich gesagt.
Merk schon.